Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.
Guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Radio 1 und Freitagssalon. Schön, dass Sie alle hier sind, daheim an den Empfangsgeräten und live hier im Berliner Gorki-Theater. Ganz herzlich begrüße ich auch unseren heutigen Gast, André Holm. Hallo.
Ja, schönen guten Abend.
André Holm ist Stadtsoziologe und wenn Sie nicht sofort wissen, was das sind die Leute, die Ihnen erklären, warum plötzlich so viele BMW X6 SUVs in Ihrer Straße parken und warum jetzt ein Bio-Supermarkt an der Ecke ist, wo früher das Kino war. So ist das nämlich in der Gegend in Berlin, wo ich wohne. Ich komme ja selber aus Hamburg und bin seit 1988 mit einigen Unterbrechungen in Berlin und ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es in dieser großen Stadt mal eng werden könnte. Darum bin ich auch leider nur Journalist geworden und nicht Immobilienspekulant. Jedenfalls fehlen in Berlin Wohnungen, Mieten steigen, Konflikte nehmen zu. Die Kieze klagen über Gentrifizierung, Investoren klagen über die Gängelung der Politik. Und was kann die Politik daran ändern, beeinflussen, steuern? Darüber reden wir mit André Holm. Ich stelle Sie ganz kurz vor, Sie kommen aus Leipzig, Sie haben in Berlin Sozialwissenschaften studiert, Sie sind Aktivist, Wissenschaftler. In der DDR waren Sie ein paar Monate lang bei der Stasi, in der Bundesrepublik wurden Sie ein paar Jahre lang vom Verfassungsschutz beobachtet, außerdem saßen Sie ein paar Wochen lang in U-Haft und etwa so lange waren Sie auch mal Politiker. Das heißt, ich glaube, wir haben genug zum Reden und freue mich drauf. Fangen wir ganz kurz mal mit Ihnen selber an, Herr Holm. Für einen Soziologen, das stelle ich mir immer anders vor, haben Sie einen relativ, wie soll ich sagen, bunten Lebenslauf. Sind Sie so ein schräger Typ?
Das würde ich jetzt nicht sagen und glaube, dass viele von meinen Soziologiekollegen, das ist auch eigentlich die Voraussetzung, um gute Forschung an der Gesellschaft zu machen, natürlich irgendwelche konkreten Bezüge brauchen. Und mein Bezug ist jetzt relativ klar, die Stadtentwicklung, die Nachbarschaften und auch politische Bewegung, die es darin gibt. Und insofern habe ich das eigentlich nie als Widerspruch gesehen und fände es eigentlich auch schade, wenn das Bild von Sozialwissenschaften, von Soziologie, vielleicht auch Politikwissenschaften eins ist, wo Männer mit langen Bärten über die Gesellschaft nachdenken, ohne Teil von ihr zu sein. Und es entspricht, glaube ich, auch nicht der Realität. Also da könnten wir jetzt hier ins Institut gehen, da würden wir viele finden, die das Prädikat von schrägen Vögeln vielleicht auch verdient hätten.
Wo spielt sich die Wissenschaft, die Sie betreiben, denn ab? Auf der Straße oder im Hörsaal?
Na, die Wissenschaft ist eigentlich immer eine aktiv auf die Gesellschaft zugehende Wissenschaft. Also es gibt ja dieses berühmte Sprichwort von der Wissenschaft im Elfenbeinturm. Die wollte ich nie machen. Die hat mir auch beim Lesen als Student schon nicht gefallen. Und die Idee ist eigentlich, gerade in den Sozialwissenschaften, dass man Impulse des Alltagslebens aufgreift, versucht zu interpretieren, zu hinterfragen, den Kontext herzustellen und dann natürlich das genauso zurückzugeben. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich für die Bibliothek nur arbeite und schreibe. Und da ist teilweise eben auch notwendig, dass man Dinge anders vermittelt und nicht nur in langweiligen Büchern, die nur die Kollegen lesen.
Okay, aber so viele Wissenschaftler kenne ich jetzt gar nicht, die in U-Haft gesessen haben. Wie kam es jetzt dazu? Wie so ein Waffenhändler sehen Sie aus? Ich meine, das sehen jetzt die Radiohörer natürlich nicht, aber also stelle ich mir.
Ja, das schockiert einige, wenn sie mich dann sehen, also weil der Ruf des, weiß nicht, terrorverdächtigen Stasi-Offiziers, was auch immer, der schwebt einem ja voraus und dann sind viele ganz enttäuscht, weil dann ist ein kleiner, übergewichtiger Mann, der da auf der Bühne sitzt und lächelt, wenn er spricht. Aber
ich sage dazu jetzt nichts, also nicht, dass Sie jetzt erwarten, dass ich das jetzt irgendwie... Also
nein. Nee, aber um auf die Frage zu antworten, ich glaube, dass das relativ einfach zu erklären ist, dass ja niemand von uns eindimensional ist. Also wer soll dieser Wissenschaftler sein, der nur in der Bibliothek sitzt? Und in dem konkreten Fall war ja sogar das Sitzen in der Bibliothek ein Verdachtsmoment, weil man in Bibliotheken so hervorragend für Anschlagserklärungen recherchieren kann. Das war eine der Begründungen zum zum Beginn dieser Ermittlungsverfahren gegen mich und Freunde. Also insofern ist das sozusagen jetzt kein zwangsläufiger Effekt
gewesen. Aber sagen Sie kurz nochmal, worum es ging.
Na, ich und auch Kollegen von mir, die alle zur schreibenden Zunft gehörten, Journalisten, Wissenschaftler, sind 2006 zum Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens des Bundeskriminalamtes, der Bundesanwaltschaft geworden, mit dem Verdacht, dass wir die Hintermänner, geistigen Führer von einer terroristischen, linksterroristischen Vereinigung sind, die irgendwelche Behördengebäude angezündet hat und Polizeiautos und Militärautos. Und die Verdachtsmomente waren, dass wir uns konspirativ verhalten, weil nicht alle von uns immer ihre Telefone dabei hatten, dass wir für Anschlagserklärungen recherchieren, weil wir viel in Bibliotheken sitzen und dass wir das
Geist... Also vorsichtig, meine Damen und Herren, dass Sie, wenn Sie bei der Polizeikontrolle Ihr Telefon nicht dabei haben, könnte es Sie verdächtig machen, weil Sie sich fürchten, abgehört zu werden. Das ist also...
Ja, das war die...
Denn das ist tatsächlich übrigens, ich glaube, das Kalkül, weil, ne, also, ja.
Genau, das war eine von diesen Begründungen und das ist dann zu so einem Steigerungslauf der Überwachungsmaßnahmen auch geworden mit Videoüberwachung der Hauseingänge und diejenigen, die PKWs hatten, die haben so GPS-Sender bekommen, um sozusagen alles zu verfolgen, was wir machen.
Und dann vier Wochen Moabit oder wie?
Untersuchungshaft, Einzelzelle.
Das ist auch nicht so lustig im Ernst jetzt mal, oder?
Das ist jetzt ja über 10 Jahre her und nee, das ist nicht schön und das Dramatischer in so einer Situation ist ja, dass eine Untersuchungshaft nur zustande kommt, weil ein Ermittlungsrichter, in dem Fall am deutschen, also am Bundesgerichtshof, entschieden hat, dass es einen dringenden Tatverdacht gibt. Und dann denkt man sich, vielleicht hält dieser dringende Tatverdacht ja auch Gerichtsverhandlungen hindurch. Und das war ja damals noch ein Verfahren nach 129a, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Mhm. Und da standen Strafen von bis zu 10 Jahren für die pure Mitgliedschaft. Und das diese Unsicherheit, die hat mich, glaube ich, noch stärker sozusagen fertig gemacht als die Situation selber. Also wenn man mir da gesagt hätte, nach 3,5 Wochen kommst du hier wieder raus, dann hätte man das als eine soziologische Feldstudie betrachten können. Aber es hat mir niemand vorher gesagt, dass es so enden wird. Also das Verfahren ist ja eingestellt worden dann.
Haben Sie denn soziologisch irgendwas gelernt? Also ich meine jetzt ohne Witz, jetzt mal im Ernst, bringt Ihnen das was, diese Erfahrung?
Ja, ich habe zum Beispiel, dachte erst, ich werde von den Wächtern oder von dem Justizvollzugsbeamten bevorzugt, weil die kamen jeden Tag und haben gesagt, wir haben hier die Tageszeitung, da haben wir 3 auf dem Gang. Ich hatte irgendwie beim Reinführen in den Zellentrakt gesehen, dass da ungefähr 30 bis 40 Zellen sind und dachte am ersten Tag, das ja, hast du ja Glück gehabt, dass du die Zeitung jetzt bekommst. Und am nächsten Tag bekam ich die wieder und sagte dann, das sind ja vielleicht mal die anderen dran. Und dann sagten mir, die können alle kein Deutsch. So, und dann war sozusagen die erste Erfahrung soziologischer Art, dass diejenigen, die in Untersuchungshaft sitzen, in der Regel sozusagen das Klientel sind, die sich keine guten Anwälte leisten können, die vielleicht Schwierigkeiten haben in den Verhandlungen, alles zu verstehen und die auch von ganz banalen rassistischen Verdachtsmomenten betroffen sind. So, und das ist was man, wenn man den Knast nur von außen sieht, etwas, was man sich, glaube ich, nicht ständig vorstellt. Und habe das hinterher auch sozusagen auch nachgeprüft und es ist tatsächlich so, dass über 80% derjenigen in Untersuchungshaft keine Bio-Deutschen sind. Und es liegt nicht daran, dass diejenigen, die nicht deutsch sind, zu größerer Kriminalität neigen, sondern dass da Fluchtgefahr und alles Mögliche immer viel, viel stärker angenommen wird, wenn man sagt, vielleicht gehen die zu ihren Familien in irgendwo zurück oder was auch immer.
Sie waren unter anderem, waren Sie in Verdacht geraten, weil Sie in Ihren Texten so komplizierte Worte wie Gentrifizierung benutzt haben. Das war offensichtlich zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht so im allgemeinen Sprachgebrauch. Hat Sie das eher belustigt oder gewundert oder wie von?
Na, also so ein, weiß nicht, eine Überwachungsmaßnahme, eine Verhaftung, eine Untersuchungshaft ist erstmal jetzt nichts, was einen fürchterlich belustigt. Man kann das jetzt in der Retrospektive sicher völlig absurd finden, fanden ja damals auch alle absurd. Also Zeitungen haben das geschrieben, diejenigen, die sich öffentlich zur zu dem Fall und dem Verfahren geäußert haben, haben gesagt, was für ein Wahnsinn, dass jemand für seine wissenschaftliche Arbeit und die Themen, die da verhandelt werden, in Verdacht gerät. Und was ich eher erstaunlich fand, und das hat aber weniger mit dem Verfahren zu tun, dass zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens 2006 es offensichtlich möglich war zu sagen, da benutzt jemand ein Wort wie Gentrification. Und das ist so unüblich, ja, dieses Wort war in Anschlagserklärung aufgetaucht auch. Das ist so unüblich, dass das als Verdachtsmoment herhalten muss. Und man hat dann, glaube ich, bis 2010, da hat der Spiegel das erste Mal Gentrification in die Überschrift gesetzt. Seitdem gibt es, glaube ich, in fast allen größeren Tageszeitungen und auch Wochenzeitungen Rubriken Gentrification in den Städten, hunderte Artikel. Mhm. Also dass diese ganz schnelle Karriere des Begriffs dann gab. Und das hatte, glaube ich, weniger damit zu tun, dass der Begriff vielleicht durch dieses Verfahren in die Öffentlichkeit geraten war, sondern dass wir ab 2007, 2008, wer sich erinnert, Finanzkrise, nämlich ganz andere Dynamiken in den Städten bekommen haben und das Wort sozusagen vom Verfahrensgrund oder von der Verfahrensbegründung in die Schlagzeilen geraten ist. Und das sagt eine ganze Menge darüber aus, wie sich unsere Städte in diesen wenigen Jahren verändert haben.
Darüber reden wir ja auch gleich. Lassen Sie uns ganz kurz nochmal zu der kurzen anderen merkwürdigen Episode in Ihrem Leben kommen. Sie waren ganz kurz Staatssekretär für Wohnen und dann nicht mehr. Wieso?
Bin ja zurückgetreten.
Ja.
Einer Ihrer letzten Gäste hat ja auch diese Entlassung gefordert, Michael Müller, der regierende Bürgermeister von Berlin. Und das war, glaube ich, der Endpunkt in einer...
Ja, der war nicht so glücklich mit Ihnen.
...erbitterten Auseinandersetzung, die in der Medienwelt, in der Öffentlichkeit geführt wurde. Und im Kern ging es in der Oberfläche immer darum, dass ich als junger Mensch ein Ausbildungsverhältnis bei der Staatssicherheit in der DDR begonnen hatte. Das war nach 5 Monaten beendet und ging dann um den Umgang damit. Muss diese Ausbildung mit dem langfristigen Ziel, Berufsoffizier zu werden bei der Staatssicherheit, als hauptamtliche Tätigkeit bezeichnet werden? Eigentlich ein simpler Akt, hätte man sagen können, ist vielleicht gar nicht so klar, wie man 5 Monate begonnene Ausbildung noch vor dem Studium und vor dem Volontariat bei einer Zeitung zu bewerten hat, wurde aber anders bewertet. Das Nicht-Deklarieren als hauptamtliche Tätigkeit ist in der Presse und dann auch im politischen Raum als Versuch der Verschleierung, der Lüge, des arglistigen Täuschens behandelt worden. Und das war dann eine Stimmung, in der für mich an irgendeiner Stelle auch klar war, du wirst mit dieser neuen Funktion nicht besonders glücklich werden.
Weil Sie 2005, als Sie bei der Humboldt-Universität eingestellt wurden, da hatten Sie angekreuzt, nichts angekreuzt, glaube ich, so läuft es dann.
Nee,
haben Sie nichts?
Na, da gab es mehrere Fragen und ich habe die Frage nach der militärischen Grundausbildung mit Ja beantwortet, habe verneint, eine hauptamtliche Tätigkeit zu haben und die Frage, hast du eine Ausbildung dort begonnen? Wolltest du später dauerhaft bei der Stasi arbeiten? Die Fragen wurden ja nicht gestellt. Also, und dieser Fragebogen ist auch nicht so konstruiert, dass als Soziologe ich zum Beispiel sagen würde, da bleiben keine Fragen offen, sondern der ist so gehalten, dass man da einen großen Interpretationsspielraum hat. Inzwischen wissen wir ja auch, dass dieser Interpretationsspielraum in diesen Fragebögen ganz bewusst auch gesetzt worden, um nämlich immer einen Haken zu haben, im Einzelfall eine Entscheidung wegen falscher Angaben treffen zu können.
Also der Bürgermeister hat ja hier in der Tat neulich gesessen im Januar und er hat Ihnen mangelnde Selbstkritik vorgeworfen. Welchen Fehler haben Sie denn gemacht? Normalerweise sind ja nicht immer nur die anderen schuld.
Nee, es sind nicht immer nur die anderen schuld und glaube, für den Politikbetrieb, in den ich da hineingeraten war, war es ein total großer Fehler zu denken, du kannst irgendjemanden davon überzeugen, indem du erzählst, was war. Du kannst jemanden überzeugen, indem du auf Widersprüche in Argumentation aufmerksam machst und eine letztendlich naive Offenheit an den Tag legen. Und ist auch hinterher von vielen, die journalistisch tätig sind, gesagt worden, warum habt ihr nicht einfach mit juristischen Argumenten, Stellungnahme des Anwalts, keine Stellungnahme gearbeitet. Und ich hatte das Gefühl, das ist alles ein großes Missverständnis und habe versucht, das zu erklären. Und dieses Versuch zu erklären und auch auf Widersprüche hinzuweisen oder auf Brüche, die es auch in der DDR gab, also das sozusagen nicht alle, die zur Staatssicherheit gegangen sind, gleichzeitig ganz verknöcherte 150-prozentige waren. Also ich selbst, ich habe ja schon in der Zeit vorher Punkmusik gehört und bin in wilde Clubs gegangen und da hätte man sozusagen fragen können, wie passt das zusammen? Das ist in der Tat ein interessanter, widersprüchlicher Punkt, aber das wollte keiner hören und da ist in den Berichterstattungen darüber häufig dann geschrieben worden und jetzt relativiert er auch noch die Zeit in der Stasi und ich glaube, dass erwartet wurde, dass man Asche auf sein Haupt streut und sagt, dass das ein Riesenfehler war und als dann wieder aber tatsächlich Soziologe finde ich es aber völlig absurd, Lebenswege, Lebensentscheidungen, Brüche darin als falsch und richtig darzustellen, sondern wir können Dinge in ihrem Kontext erklären und genau dieses Versuchen, Dinge im Kontext zu erklären, das ist als Relativierung und mangelnder Umgang mit der Geschichte interpretiert worden. Und
hat es Sie denn gewundert, dass da noch so viel Zündstoff in dem Thema drin ist? Also, dass einem 5 Monate bei der Stasi aus dem Jahr 1989 im Jahr 2016, 17 noch so um die Ohren fliegen kann. Hätten Sie damit gerechnet?
Naja, es gab ja auch Veranstaltungen, wo wir versucht haben, mit Historikern und der Havemann-Gesellschaft zusammen über Vergangenheit und Aufbearbeitung zu diskutieren. Und da war so eine aufgeheizte Atmosphäre, wie ich sie tatsächlich so aus der Zeit 1989, 90 kenne. Mit Pro- und Kontra-Diskussionen und mit Brüllereien und wo, glaube ich, relativ deutlich geworden ist, dass DDR-Geschichte im Allgemeinen, aber da drin auch nochmal extra Staatssicherheit und SED eigentlich nicht gut aufgearbeitet wurden und eigentlich auf so einem Stand der Aufarbeitung sind, den wir 1992, 93 erreicht hatten, wo man sagt so, das ist das Böse an der DDR. Wir haben es sozusagen eingetütet, wir haben es in Kisten abgepackt und Widersprüche, Unterschiedlichkeiten da drin, Grautöne sind nicht gefragt. So und das ist ein Thema, was ich vielleicht unterschätzt hatte, dass ich dachte, wir sind in der Zeit, wo man auch mit Widersprüchen in der eigenen Biografie umgehen kann. Und ja, also insofern war da schon Überraschungseffekt dabei. Und was mich aber viel mehr überrascht hat, war, dass die Debatte um diese Berufung von mir sich an dem Thema so festgebissen hat, wo ich dachte, wir könnten über so viel anderes reden. Also das kam am Rande ja vor, dass dann eigentlich der FDP-Fraktionsführer im Parlament sagt, er ist den Hausbesetzer näher als den Hausbesitzern. Und kann ich sagen, ja, das stimmt. Und den Mietern bin ich noch näher in der Stadt. Also ich dachte, dass das Konfliktpotenzial bringt, über das diskutiert wird. Und diese Personalisierung, die es entsprechend, also dann in der Debatte gab, die hat mir relativ deutlich auch nochmal vor Augen gehalten, dass politischer Diskurs auch in Berlin eigentlich nur am Rande um Inhalte geht. Ja, und gerade in den wohnungspolitischen Positionen hätte man sich auch inhaltlich mit mir streiten können und das hätte mir natürlich auch mehr Spaß gemacht, als jetzt über 5 Monate bei der Stasi zu sprechen.
Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1 live aus dem Gorki-Theater. Ich sitze hier mit dem Stadtforscher André Holm und dann lassen Sie uns doch mal reden über die Wohnungspolitik in Berlin. Was ist denn jetzt eigentlich Gentrifizierung?
Na, da würde ich sagen, da kann man die Artikel im Freitag lesen, die von verschiedenen Leuten.
Nicht alle Leute, was natürlich bedauerlich ist, aber leider wahr, lesen den Freitag.
Nee, ist richtig, ganz kurz. Gentrification ist ein erstmal wissenschaftlicher Fachbegriff, der, glaube ich, aus der britischen, amerikanischen Geografie vor allen Dingen kommt und Prozesse der Aufwertung von Stadtteilen beschreibt, die notwendigerweise oder in ihrer Definition mit der Verdrängung von ärmeren Bevölkerungsgruppen verbunden sind. Und das ist ein Konzept, was wir natürlich in vielen deutschen Großstädten in den letzten Jahren vielfach angewendet haben, weil es genau das ist, was wir in Hamburg, in Köln, in Frankfurt, in München und Berlin an vielen Stellen beobachten. Nämlich, dass die Städte sich verändern, dass einzelne Stadtteile davon in besonderem Maße betroffen sind und dass die Armen dort nicht mehr wohnen können und ausziehen müssen. So, und dieser Wandel, das ist Gentrification. Und wir haben in Deutschland, um das vielleicht gleich so ein bisschen vorwegzunehmen, eine sehr kulturalisierte Interpretation von Gentrification. Wir reden eben viel über die Größe der Autos oder die Bioläden, die an den Ecken machen, in denen früher die Kneipen waren. Und wenn wir uns international solche Prozesse anschauen, die Gentrification genannt werden, dann merkt man relativ schnell, das ist nur ein Oberflächenphänomen. Im Kern geht es eigentlich immer darum, dass diejenigen, die Eigentum an Grundstücken haben, mehr Geld verdienen wollen und um dieses Geld zu verdienen, die Mieterschaft oder die Bewohnerschaft auswechseln müssen. So. Und das ist der Kern, und den freizulegen ist auch eine Aufgabe von meiner Forschungsarbeit gewesen.
Nun ist es aber doch so, dass jeder, der Berlin kennt, auch erlebt hat, wie in den letzten 20 Jahren diese Stadt ihr Gesicht verändert hat. Und also jetzt rein auch wieder, wie Sie sagen würden, auf der oberflächlichen Ebene geht man durch die Straßen, und was vorher total runtergerockt war, ist jetzt schön weiß gestrichen und so, und der Stuck ist auch wieder da, und es sieht alles ganz schnieke aus. Ist doch eigentlich auch ganz schön, oder?
Nee, ist ganz schön, und es gibt aber, glaube ich, den Kurzschluss, dass man denkt, es wird teuer, weil es schön wird. Und wenn wir uns die Prozesse detailliert anschauen, ist es genau umgekehrt. Es wird schön, damit es teuer werden kann. Also das ist der einzige Anreiz. Also kein Eigentümer würde ohne staatliche Finanzierung irgendein Haus sanieren, wenn er nicht höhere Gewinne und höhere Erträge damit erzielen kann. Und das ist der Mechanismus. Es geht darum letztendlich, dass es teuer wird und dass sich Städte und gerade Nachbarschaften in ihren Nutzungsweisen, in den Leuten, die da auf der Straße zu sehen sind, ständig verändern. Das ist ja ein Zustand, den kennen wir auch schon aus Zeiten, die wir noch nicht Gentrification genannt haben. Also Veränderung, Zuwanderung, das ist sozusagen der zweite Vorname von Stadt. Und das Problem der Gentrification taucht dann auf, wenn diese Veränderung gekoppelt wird mit solchen Aufwertungs- und Verdrängungsprozessen. Und man kann sich Stadtentwicklungsprozesse durchaus auch vorstellen als eine ständige Veränderung von Ladenstrukturen, von Nachbarschaften, von soziologischen Strukturen, die überhaupt nicht damit verbunden sind, dass alles teurer wird. Ja, und Berlin ist ja ein klasse Beispiel. Wir haben seit den 60er Jahren eine ganz massive Einwanderung, vor allen Dingen aus südeuropäischen Ländern und aus osteuropäischen Ländern, die das Gesicht der Stadt, wenn wir nach Kreuzberg schauen, zwischen den 60er und 80er Jahren massiv verändert haben. Und ohne dass wir jetzt behaupten müssten, diese Veränderung ist notwendigerweise mit massiven Mietsteigerungen verbunden. War genau umgekehrt. Ja, also die viele von den türkischen, damals als Gastarbeiterfamilien bezeichneten Bewohnerinnen sind nach Kreuzberg gezogen, weil es dort die letzten preiswerten Wohnungen gab oder weil sie woanders nicht mehr wohnen durften.
Also mal ein Beispiel eines Gentrifizierungskonfliktes. Anfang März in Kreuzberg. Nachts kommt ein Dutzend schwarz gekleideter Männer und zerdeppert im Restaurant vertikal mit Eispickeln die Scheiben. Die Besitzerin, eine lesbische Frau aus New York, dachte, sie könne in Berlin unbehelligt leben und wundert sich. Was ist da schiefgelaufen?
Vielleicht haben wir zu häufig in den Zeitungen darüber geschrieben, dass neue Kneipen, neue Galerien und Bioläden die eigentliche Ursache von Gentrification sind. Also meine Position ja schon dargestellt, das ist vielleicht ein Effekt und ein Oberflächenphänomen. Wir müssten eigentlich darüber reden, wie neue Investitionsmodelle aussehen, warum die Deutsche Wohnen als größtes deutsches Wohnungsunternehmen mit einem sehr institutionellen Anlageansatz immer mehr Wohnungen in Berlin erwerben kann. Das ist für mich viel, viel stärker Anti-Gentrification. Und ich weiß noch nicht genau, ob so eine Konfliktfälle, also die tauchen dann in der Presse auch häufig als Gentrification-Konflikt auf, ob dies tatsächlich sind. Also ich könnte Ihnen jetzt im Gegensatz dazu
nochmal zuspitzen und mir nochmal richtig erklären. Sie sagen, das eigentliche Problem ist, dass Wohnraum genauso zum Wirtschaftsobjekt wird wie gefrorener Orangensaft oder tiefgekühlte Schweinehälften und einfach immer höhere Renditen bringen muss. Ist das das Problem?
Das ist eins von den Problemen, also es ist, glaube ich, noch zugespitzter. Also Wohnen ist nicht einfach nur so ein typisches Marktgut. Das wollen uns ja die neoliberalen Wirtschaftswissenschaften erklären, dass es alles ein Effekt von Angebot und Nachfrage ist. Und wenn die Bevölkerung wächst, dann wächst die Konkurrenz im Wohnraum, dann steigen die Mieten. Im Wohnungsbereich und im Immobilienbereich kommt noch ein Aspekt hinzu, dass tatsächlich sich Grundstücke und Wohnungen als Finanzanlage etabliert haben. Ja, das ist das, was uns die Sparkasse und die Deutsche Bank erzählt, warum wir unser Geld irgendwie sicher in Immobilien anlegen sollen, warum internationale Investoren kommen, um das Betongold zu schürfen. Und das ist ein Element, was wir beim Orangensaft und beim Fahrrad, das wir um die Ecke kaufen, in der Form noch nicht haben. Und das eine unserer zentralsten Lebensvoraussetzungen, das Dach über den Kopf, zum Finanzprodukt wird. So, das ist ein Trend, den haben wir in den letzten 20 Jahren im Prinzip weltweit beobachtet. Und das ist für mich deutlich aufregender und auch deutlich konfliktträchtiger als ein neuer Laden und große Schaufenster an der Ecke.
Aber gibt es denn ein Recht darauf, dass die Dinge so bleiben, wie sie waren? Wir reden von jetzt, wenn wir von diesen Kiez-Projekten sprechen. Mhm. Ich meine, ich habe Sie ja vorhin gefragt, ob Sie mehr Wissenschaftler oder sind Sie eigentlich ein Wissenschaftler oder sind Sie ein Aktivist? Von Ihnen sagt man, dass Sie sozusagen in diesen ganzen Mieterinitiativen und Kiez-Projekten quasi zu Hause sind. Da sammeln sich Leute, die wollen, dass ihr Viertel so bleibt, wie sie es kennen. Ist das ein legitimes Interesse?
Ich glaube, dass das ein Missverständnis ist, weil ganz viele seit Jahren Teil davon sind, die Viertel so zu gestalten, wie sie gerne leben wollen und da drin aktiv sind. Und wir könnten die Frage ja auch umkehren. Also gibt es ein Recht, mit Lebens- und Existenzbedingungen sehr viel Geld zu verdienen? Ja, dann könnten wir sagen, also wird ja immer viel gesagt, gibt es ein Recht auf die Innenstadt, können die Armen nicht auch am Stadtrand oder in Brandenburg wohnen? Und genauso könnte man fragen, gibt es ein Recht, die Innenstadt aufzuwerten und zur Verwertungsmasse zu machen? Ja, das steht ja auch nirgendwo. Wir könnten genauso gut auch all denjenigen, die Betongold schürfen wollen, sagen, geht doch dorthin, wo ihr niemanden stört. Baut da eure Neubauwohnungen, dass die Reichen einziehen können, wenn die Reichen das wollen. Dann hätten wir weniger Konflikte in der Stadt. Aber es geht nicht darum, Käseglocken zu verteilen, sondern geht tatsächlich darum, Lebensbedingungen zu verbessern. Und wir haben da tatsächlich ja den gravierenden Widerspruch, wenn wir uns Arbeits- und Nutzungsverhältnisse in den Städten anschauen, dass ausgerechnet diejenigen, die aus der ökonomischen Perspektive relativ konkurrenzfähig sind, weil sie hohe Einkommen generieren, durch ihre sehr flexiblen Arbeitsbeziehungen und ihre internationalen Arbeitsbeziehungen sozusagen den Stadtteil eigentlich nur noch als Kulisse und als Ausgangspunkt für ihre Aktivitäten und Wege brauchen. Während wir soziologische Studien seit den 60er Jahren belegen, dass bei den Armen eine richtig große Angewiesenheit darauf haben, lokale Kenntnisse zu haben, auf Nachbarschaftshilfe angewiesen zu sein, zu wissen, wo der Laden ist, wo ich irgendwie das Bier oder die Milch auch mal anschreiben kann. Und das ist eine tatsächliche gesellschaftliche Ungerechtigkeit, die sich da abspielt. Also dass diejenigen, die Nachbarschaft am meisten brauchen, am stärksten gefährdet sind in der Verdrängung. Ja, und das ersetzt wird durch im Prinzip wahrscheinlich eine Schicht wie wir beide, die wir hier sitzen, die gerne an solchen Orten wohnen, die aber jetzt nicht jeden Tag sich da auf der Straße herumdrücken und auch nicht jeden Späti kennen und nicht mit jedem Gemüsehändler verhandeln, wo wir noch irgendwie die Äpfel und das Brot vom Vortag bekommen. Ja, und das ist eine Perspektive, die man da, glaube ich, einnehmen muss. Und es gibt gerade in einer Stadt wie Berlin, ja, 360.000 Haushalte, die von Transferleistungen abhängen und noch viel mehr Arme. Ja, es gibt hier mehr als 500.000 arme Haushalte in der Stadt. Und die brauchen Nachbarschaftsstrukturen, einfach um zu überleben, weil wir sie als Gesellschaft nicht mit genügend Geld an anderer Stelle ausstatten.
Wie wirksam ist denn der Protest der Straße? Sie kennen sich doch da aus. Wie gut Ihrer Erfahrung nach funktioniert das, wenn Leute sich wehren? Und damit meine ich jetzt nicht die mit dem Eispickel die Scheiben einschlagen, sondern die andere Form des Ungehorsams, des Widerstands, was auch immer, anwenden. Sind das Mittel, die funktionieren?
Naja, wir haben gerade in den letzten Jahren in Berlin eine Reihe von sehr fragmentierten und vereinzelten Auseinandersetzungen von Hausgemeinschaften gehabt, die sich gegen Modernisierung, gegen Verdrängung durch Umwandlung in Eigentum, gegen Abrisse versucht haben, zur Wehr zu setzen, immer an diesen Einzelfällen. Und die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass die dann eine Chance hatten auf Erfolg und auch erfolgreich waren, ja, wenn es ihnen gelungen ist, von diesem Einzelfall in eine politische Sphäre zu wechseln und zu sagen, das ist ja nicht nur unser Problem, dass die Mieten steigen im sozialen Wohnungsbau. Das ist ja nicht nur unser Problem, dass Bezirksämter einfach zustimmen, wenn hier irgendjemand abreißen will. Und immer dann, wenn es diesen politischen Überschuss an den einzelnen Aktivitäten gab, dann war es auch möglich, über gesetzliche Regelungen oder auch über sozusagen Zugeständnisse der Politik in Einzelfällen partielle Erfolge zu erreichen. So, und insgesamt, das sehen wir aber auch, ist also wird der Protest, den viele, viele Hausgemeinschaften, also über 100 zurzeit in Berlin, ganz alltäglich organisieren und da viel Preisgabe von Lebenszeit und viel Stress, den sie da auf sich nehmen, sozusagen natürlich nicht entsprechend honoriert. Also das ist jetzt keine rational-ökonomische Entscheidung zu sagen, ich protestiere und gewinne, aber wir sind in Berlin im Moment in der Situation, das ist das eigentliche Geheimnis hinter diesen vielen Protesten, in denen es gar keine Alternative gibt. Ja, wir kennen alle diese riesige Differenz zwischen den Mietspiegelmieten und den Neuvermietungsmieten. Ja, das ist fast das Doppelte, teilweise das Dreifache in den Innenstadtlagen. Und wenn deine Wohnung angegriffen wird, wenn deine Wohnung in Frage gestellt wird, vor 10 Jahren hätte man einfach gesagt, na, dann ziehe ich einen Block weiter oder dann ziehe ich von Prenzlauer Berg nach Friedrichshain. Geht alles nicht mehr. Ja, wir finden ja selbst in Spandau und in Marzahn inzwischen keine preiswerten Wohnungen mehr. Und das heißt, also die massive, eigentlich stadtweite Mietsteigerung oder das Entwickeln von Wohnungsnotverhältnissen in Berlin, das führt dazu, dass den Menschen, die in ihrer Wohnsituation bedroht sind, eigentlich keine andere Alternative bleibt, als zu protestieren. Ja, und insofern ist es auch nicht so eine schöngeistige Betrachtung, die wir anstellen können, lohnt sich dieser Protest. Ja, das kann man in vielen anderen lebensstilbetonten Bewegungen machen, dass man sagt, also lohnt sich hier der Protest gegen die Atomkraft oder vergeude ich hier nur Lebenszeit, weil wir immer nach Gorleben fahren und der Atommüll da trotzdem liegen bleibt und wir haben nie eine Chance. Da kann man so eine Betrachtung anstellen, obwohl es auch da sowas wie eine Notwendigkeit gibt, sich zu engagieren. Aber für die Wohnung, das ist eine Existenzfrage für ganz viele. Und das übersehen wir, glaube ich, häufig in den Sphären, wo sozusagen Mittelschichtsangehörige sich über Städte unterhalten. Aber wir sind in einer Stadt wie Berlin bald nur noch die Minderheit.
Sie hören immer noch den Freitagssalon bei Radio 1 aus dem Gorki-Theater. Ich sitze mit dem Stadtforscher André Holm hier und dann reden wir doch jetzt über den Spielraum der Politik. Ich meine, Sie waren als Staatssekretär beschäftigt, dann sind Sie zurückgetreten und sinnvollerweise hat man Sie jetzt wieder geholt als Berater. Das finde ich auch toll, dass das dann geht, der linken Fraktion. Und Sie sollen jetzt die linken Fraktion als Berater in der Miet- und Wohnungspolitik unterstützen. Was machen Sie jetzt da? Also, das war ja dann auch ganz schön viel Wirbel um nichts. Hat jetzt irgendwie nicht so viel gebracht dann eigentlich.
Wem hat es nichts gebracht?
Ah ja, das war ja alles dann Unsinn. Weil habe ich ja eigentlich gesagt, Sie sind ja erst auch rausgeflogen an der HU und dann wieder eingestellt worden. Und man hat Ihnen also diesen Staatssekretärposten, den mussten Sie aufgeben, sind jetzt im Prinzip als Berater zurückgekommen.
Ja, kann man jetzt nicht sagen, dass nichts gebracht hat. Also ich glaube, das waren zwei auflagenstarke Monate für die Berliner Tageszeitung und man konnte sich an vielen Bereichen profilieren. Und klar, meine eigene Position ist so, ich habe ja also nicht nur die Linken, sondern sozusagen progressive Parts in der Berliner Wohnungspolitik.
Aber es scheint immerhin ohne sie nicht zu gehen, ist doch auch schön.
Vorher schon beraten. Ja, das ist so ein bisschen
auch beruhigend vielleicht.
Natürlich Spinne, dass es nicht ohne mich geht, aber letztendlich ist dieser rot-rot-grüne Reformansatz, also der mindestens auf dem Papier steht und der von vielen, die da drin jetzt auf der politischen Seite aktiv sind, ja unmittelbar daran gebunden, dass ich mich mit städtischen Bewegungen, mit der Stadtgesellschaft, heißt es dann immer so schön, tatsächlich ins Benehmen setze. Also wenn irgendwas neu sein soll an Rot-Rot-Grün, ja dann, dass Politik nicht einfach mehr von oben durchgemacht wird als Beglückungsprogramm, ja, von denen, die schon immer wissen, was richtig ist, sondern nicht die Linke ging am weitesten, die hat ja herangeschrieben.
Was raten Sie denn jetzt den Senat, Sie als Berater?
Nein, ich komme gleich. Das eine ist, glaube ich, tatsächlich eine Übersetzungsleistung mitzuorganisieren, dass das, was an, habe ja eben schon von diesen vielen Hausprojekten gesprochen, die sich gegen Verdrängung wehren, von Dutzenden Initiativen, die in der Stadt seit Ewigkeiten aktiv sind und die häufig in so einer bisschen arroganten Form der Politikwahrnehmung als irgendwie diese Protestierenden wahrgenommen werden. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den ich auch nicht nur in diesen 5 Wochen Staatssekretärssein gelernt habe, politische Prozesse und gerade das Verwaltungshandeln, um Dinge umzusetzen, agiert nach einer Verwaltungslogik. Das funktioniert eben nicht danach, dass ich ihm sage, das ist gut und das ist besser, sondern ich muss eine Übersetzung finden zu sagen, und hier kannst du es in einem Programm umsetzen.
Ich frage mal anders. Also ich fahre ja wahnsinnig gerne hin und wieder auch mal in Urlaub und dann zum Beispiel mal, wenn man in London so in der Innenstadt sich bewegt oder in Paris. wunderschön, ganz toll, möchte man gerne wohnen, dann guckt man irgendwie so, okay, Hallöchen, das ist dann doch jenseits von Gut und Böse, und die in den Straßen immer nur praktisch eine Hermes-Boutique neben einer Louis Vuitton mit uns. Auch nett, aber sonst gibt's nichts anderes. Ist das sozusagen zwangsläufig auch die Zukunft der Berliner Innenstadt? Ultra teure Wohnungen in den Händen von Investmentgesellschaften oder irgendwelchen Ölscheichs, die nur 2 Wochen im Jahr da sind, und unten nur Luxusboutiquen, die ihr Geld sowieso ganz woanders verdienen und da so Dependancen haben, und nachts werden die Bürgersteige hochgeklappt. Ist das das, was uns auch droht? Und wenn nein, was können Sie dagegen tun?
Da haben wir 2 Punkte, glaube ich, die wir jetzt besprechen müssen. Das eine ist, das ist genau die Perspektive, auf die Berlin zusteuert, wenn es in der Dynamik weitergeht, der Immobilienverwertung, Stadtentwicklung, die wir in den letzten 5, 6 Jahren hier erlebt haben. Auf der anderen Seite ist, Gott sei Dank, Berlin anders als London. Und wir haben ja eher diese umgekehrten Effekte. Also niemand fährt wegen der schön gemachten Einkaufsstraßen nach London, oder nicht so viele, sondern es kommen unglaublich viele Leute im Moment nach Berlin, weil es hier noch so ist, wie sie sich Stadt gerne vorstellen.
Aber nicht zum Shoppen. Ich glaube, deshalb kommt man nicht. Aber ich glaube, nicht zum Shoppen. Deshalb kommen die Leute nicht.
Na, dann haben wir sogar noch einen richtigen Standortvorteil, würde ich sagen, dass die anderen kommen. Und verändern kann man das eigentlich nur, da sind wir wieder bei diesem Ausgangspunkt, wenn ich Bedingungen schaffe, in denen das Geldverdienen mit Wohnungen eingeschränkt ist. Ja, da würde ich jetzt, das klingt dann nicht so heiß nach Wohnungspolitik, relativ deutlich sagen, eine richtige schöne Grunderwerbssteuer in die Höhe zu treiben, wäre extrem sinnvoll. Also weil wir im Moment einen massiven Spekulationshandel mit Wohngrundstücken erleben, die häufig auch der Ausgangspunkt von Verdrängungsdynamiken sind. Also das ist eine erste Maßnahme. Ein zweiter Punkt ist...
Das ist auch Landessache, ja? Grunderwerbsteuer.
Jede Kommune kann das feststellen. Kommune, aber okay. In Berlin ist es Landessache. Wir haben zweitens ein riesiges Problem, dass wir tatsächlich nicht nur zu wenige Wohnungen haben für die steigende Bevölkerung, da muss also irgendwo gebaut werden, sondern wir haben vor allen Dingen zu wenig leistbare Wohnungen für Haushaltseinkommen im unteren Bereich.
Aber ist das nicht ein Problem, wenn die Politik mit den Gesetzen so Energieeffizienz und Dämmung und so das Bauen immer teurer macht? Weil ich weiß, so Bauwirtschaft klagt immer darüber, sagt, ihr wollt, dass wir bezahlbare Wohnungen bauen, gleichzeitig macht ihr aber die Auflagen immer so, dass das geht nicht. Könnt nur eins von beiden. Entweder sind die Dinger bezahlbar oder sie sind energieeffizient und gedämmt bis sonst wo.
Genau, so argumentiert die Wohnungswirtschaft. Und
ist das falsch? Stimmt das nicht?
Das funktioniert so aus einer kapitalistischen Logik heraus. Und schon, wenn wir uns vorstellen, habe ja vorhin gesagt, dass wir auf diese Wohnen als Finanzprodukt hinauslaufen, in dem Moment, wo ich sage...
Ja, aber Sie wollen ja schon noch, dass die Leute selber investieren, oder nicht?
Also ich meine, das kommt ja darauf an, wer investiert. Wir haben in Deutschland uns ja im Gegensatz zu anderen Ländern in Europa den Luxus geleistet, 1989 die Gemeinnützigkeit, ja, Non-Profit, Wohnungsunternehmen abzuschaffen. Da hatten wir über 4 Millionen in Deutschland. Wenn wir die in Berlin hätten, ja, ohne Profit, kann man nämlich durchaus preiswert bauen. Es gibt gerade jetzt eine neue Studie, an der wir gearbeitet haben, die zeigen, wenn ich die Finanzierungsbedingungen und nicht die Bauqualitäten verändere, dann kann ich Kosten von 10,80 Euro auf unter 5 Euro runterzoomen. Ja? Warum muss eine Eigenkapitalverzinsung von 4-5% irgendwie zum Standard gehören? Warum muss ich finanzieren mit Krediten von Banken? Warum gibt mir die KfW, wie sie es in vielen anderen, also Kreditanstalt für den Wiederaufbau, öffentliche Bank, nicht wie in anderen Wirtschaftsbereichen zinslose Darlehen für soziale Wohnungsprojekte? Dann kriege ich Wohnungen zu 5 Euro. Man muss nicht teuer vermieten, um teuer zu bauen.
Wie ist es mit dem Milieuschutz? Man darf in Wohnungen, in manchen Vierteln kein zweites Klo einbauen, weil das irgendwie gehört sich nicht. Dann sagt der Bezirk, du darfst kein zweites Klo einbauen. Dass dann mancher Wohnungsbesitzer sagt, das checke ich jetzt irgendwie nicht, das muss ich sagen, verstehe ich irgendwie, oder?
Ja, ist der einzelne Wohnungseigentümer und Investor sozusagen kann da nicht dafür, aber das ist eigentlich das Ergebnis von einer Klagewelle, die Immobilienlobby in den 90er Jahren gegen das Land Berlin angestrengt hat. Damals hatten wir ganz einfache Regeln, haben gesagt, ihr könnt hier alles bauen, was ihr wollt, es darf hinterher bloß nicht teuer sein. Ja, die Mietobergrenze, die gehörte sozusagen als soziales Instrument in die Milieuschutzgebiete. Dann haben Eigentümer dagegen geklagt. Und seitdem versucht das Land Berlin in seinen Bezirken auf unsinnigste Art und Weise zum Teil die Mietobergrenze faktisch wieder einzuführen, indem man eben sagt, wir machen jetzt eine Standardbegrenzung. Das Ziel ist aber eigentlich, die Miete zu begrenzen. So, und das heißt, da haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen massiv verändert. Es gibt allerdings einen Bezirk in Berlin, der hat das stillschweigend die ganzen Jahre weiter gemacht mit kiezbezogenen Mietspiegeln, haben die es genannt, Bezirk Mitte. Da gibt es diese Mietobergrenze nach wie vor. in den Milieuschutzgebieten. Da gibt es auch keine Standardbegrenzung. Da können die Eigentümer mehr oder weniger bauen, was sie wollen, müssen aber hinterher eine sehr geringe Miete akzeptieren. Das ist wesentlich effizienter, weil man sich dann nämlich überlegen muss, brauche ich hier ein zweites Klo oder muss das Duschbad noch neben das Wannenbad dazugebaut werden und der Aufzug, wenn man nämlich die Miete auf sozialverträgliches Niveau begrenzt.
Kann denn der Senat dafür sorgen, dass das in ganz Berlin wiederkommt, mit Obergrenzen? Wird der Senat das machen?
Wäre schön. Also da kann man eine Richtlinie an die Bezirke schreiben.
Werden Sie den Senat in diese Richtung beraten?
Ich berate den Senat in viele Richtungen, ja. Gehört dazu, also auch eine Verschärfung des Zweckentfremdungsverbots gehört dazu, die Umwandlungsverordnung ernster zu nehmen. Also sozusagen, es gibt eine Reihe von, ich sag mal so kleinen Stellschrauben, die man tatsächlich nutzen kann.
Gucken Sie manchmal unter Ihr Auto, wenn Sie ins Auto einsteigen, ob die Immobilienwirtschaft irgendwie Ihnen da so eine Zeitbombe reingibt. Ich könnte mir vorstellen, Sie sind wahrscheinlich der meistgehasste Mann eines Wirtschaftszweiges, wo wahnsinnig viel Geld drin ist und wo immer mehr Geld reingeht, der ja auch sehr heiß dreht. Also das, oder? Also ich glaube, damals, als diese Stasi-Geschichte kam, da könnte ich mir vorstellen, haben viele so Immobilienmenschen, doch, du triffst den Richtigen.
Nein, wir haben, also dass viel Geld drinsteckt, wir haben alleine mit der Spekulation von Wohnraum, ja, von Grundstücken, auf denen Häuser stehen, in dem Mieter wohnen, pro Jahr von ungefähr 16 Milliarden Euro. Ja, und das sind 16 Milliarden Euro, die werden investiert mit der einzigen Absicht, die Mieter da rauszuwerfen, um höhere Einkommen und Erträge für die Eigentümer zu kassieren. So klar, das kommt zu Konflikten, aber vor allen Dingen eben auch mit den Mieterinnen, die in diesen Häusern wohnen. Das sind ungefähr 4.000 Grundstücke pro Jahr, die da über den Tisch gehen. Im konkreten Fall habe ich ein relativ großes Glück, also weil ich nicht mal eine Fahrerlaubnis besitze und insofern die Gefahr, dass unter meinem Auto irgendwas liegt, relativ gering ist. Ich wohne in so einem problematischen Innenstadtteil, dass auch mein Fahrrad regelmäßig gestohlen wird, also dass auch da eine Manipulation kaum möglich ist, weil es meistens nicht da ist. Also insofern mache ich mir da nicht so große Sorgen.
Jetzt mal jenseits von einem Spaß, kann man in einer Stadt den Neoliberalismus zurückdrehen?
Klar, also wir wünschen uns das, oder es gibt viele, die sich das für Berlin wünschen. Und wir haben ja Erfahrung. Also wir waren ja auch eine Stadt, die haben gesagt, kann man die moderne Stadtplanung irgendwie rückgängig machen, die alles abreißt und nur neu baut. Ja, dann gab es irgendwie 130 besetzte Häuser in West-Berlin, dann wurde die behutsame Stadterneuerung eingeführt. Also Berlin ist eigentlich die Stadt, die ständig sich im Laufe der Geschichte gegen den Trend gestellt hat, was Neues angefangen hat. Wir könnten krisengebeuteltes Spanien uns nehmen, Großstädte wie Madrid und Barcelona, die inzwischen von kommunalen Wahlplattformen regiert werden. Ja, in Barcelona ist eine ehemalige Hausbesetzerin die Bürgermeisterin geworden, Ada Colau, mit einem tollen Programm, neue Wohnungen zu bauen, die bezahlbar sind, Zwangsräumung zu verhindern, Beteiligung in allen Ecken zu organisieren, Immobilienwirtschaft tatsächlich einzuschränken. Klar geht sowas. Und einen Effekt, der vielleicht sogar noch über die konkreten Instrumente und Steuererhöhungen und was auch immer hinausgeht, ist natürlich auch, wenn eine Stadtregierung in der Lage wäre, so ein Programm der Sozialisierung des Wohnens sozusagen sich tatsächlich überzeugend auf die Fahnen zu schreiben, dass das ja einen massiven Abschreckungseffekt für alle Investoren hat. Ja, also wenn statt Holmwer bei der Stasi gestanden hätte, Berlin wird jetzt sozialistisch, dann hätte das zwar nicht gestimmt, aber das hätte für die doch stimmungsabhängige Immobilienindustrie vielleicht das eine oder andere, den einen oder anderen Zweifel an der richtigen Investition hier bei uns in Berlin gegeben. Also insofern ist sozusagen auch das rhetorische Verändern einen Aspekt, den man gar nicht so gar nicht unterschätzen kann, weil Preise im Immobilienmarkt, die sind ja nicht real. Ja, die sind immer davon abhängig, dass irgendwer denkt, dass man hier so viel Geld verdienen kann. Und wenn wir uns überall anstrengen und zeigen, das gibt hier Protestbewegungen, die das verhindert, es gibt Verwaltungen, die dir Steine in den Weg legen, es gibt eine politische Führung in der Stadt, die sagt, das Wichtigste an Berlin.
Also Sie wollen nicht die Berliner Verwaltung dazu animieren, noch weniger Effizienz? Also
nee,
also wie soll ich das jetzt formulieren, ohne dass...
Nee, wir haben ja tolle Instrumente. Also wir haben zum Beispiel eine Enteignungsbehörde in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.
Und die heißt auch Enteignungsbehörde?
Ja, und die machen das leider nur, wenn
Flughäfen... Aber Sie sind sicher, dass Sie nicht mehr bei der Stasi sind?
Ja. Nee, das ist altes Westberliner Verwaltungsmodell. Die enteignen sonst so, wenn Straßen gebaut werden oder Flughäfen geplant werden. Aber das kennen Sie ja. Aber das Instrument selber ist natürlich für sozusagen kommunale Zwecke durchaus nutzbar. Also es gibt ganz viele Bereiche, wo man sich eine größere Effizienz tatsächlich wünscht. Und was effizient werden muss, ist auch der kommunale Wohnungsbau. Ja, zu tatsächlich leistbaren Preisen. Es gibt Förderprogramme inzwischen, die das auch sicherstellen. Also ich wünsche mir eigentlich mehr Aktivität.
Ich habe eine Sache gelesen, ich glaube, das ist aus dem Koalitionsvertrag. Ich lese das mal vor, obwohl ich es, die Worte sind ein bisschen schwierig. Überführung des sozialen Wohnungsbaus vom Kosten-Mietsystem in ein System der einkommensorientierten Richtsatzmiete. Mhm. Das heißt, was?
Na, wir haben ja in Berlin das völlig absurde, die völlig absurde Situation, dass Mieten im sozialen Wohnungsbau, sozialer Wohnungsbau, Klammer auf, das ist der Wohnungsbau, der mit Millionen an Geldern öffentlich gefördert wurde, Klammer zu, dass dieser soziale Wohnungsbau teurer ist als Wohnungen auf dem freien Markt, die im selben Jahr bezahlt wurden. Das liegt an diesem Kostenmietsystem, dass man sich da Fördersysteme ausgedacht hat, die, wie sich dann herausgestellt hat, gar nicht dazu da waren, preiswerte Mieten am Ende herauszubekommen, sondern vor allem die Wirtschaftlichkeit der Fördermaßnahme für die Eigentümer zu sichern. So, daran will man was ändern, da will man weg. Also dass soziale Wohnungen, die gefördert wurden, teurer sind als Marktwohnungen, ist unsinnig. Und dieses Richtsatzmietensystem, was da jetzt angesprochen wird, einkommensorientiert, das ist eine alte Forderung, die Mieterverbände schon immer haben, dass man sagt, warum sollen in geförderten Wohnungen alle die gleiche Miete zahlen? Wäre es nicht sinnvoll, dass diejenigen, die ein höheres Einkommen haben, auch ein bisschen höhere Miete zahlen und vor allen Dingen diejenigen, die ein sehr geringes Einkommen haben, auch richtig abgesenkte Mieten bezahlen? So, und da diskutiert man gerade, das ist jetzt eins der auch Beratungsfälle, wo wir auch eine, sozusagen viele Beratungsresistenzen überwinden müssen in der Stadt, zu erklären, wie das jetzt richtig umzusetzen geht. Aber wichtig ist, dass sich die Koalition da zumindest darauf geeinigt hat, aus diesem Wahnsinn des sozialen Wohnungsbaus, nämlich unsozial zu sein und teuer zugleich, auszusteigen. Haken ran, oder?
Fragen Sie mich das jetzt? Ich finde, das klingt total einleuchtend. Also absolut. Dann weiß ich aber auch, wohin das ganze Geld fließt, was der Bürgermeister in der Kasse hat. Denn das kostet ja wahrscheinlich erstmal was, ne?
Na, es hat bisher ganz viel gekostet. Also Kostenmietsystem, Wohnung als Finanzprodukt. Ja. Das heißt auch, wir haben schon aus den 80er, 90er Jahren wahnwitzige Fördermodelle, wo damals Regierungen beschlossen haben, wir brauchen sozialen Wohnungsbau und wir beschließen die Förderung. Und die Förderung wird dann aber nicht als Baudarlehen oder Zuschuss ausgereicht, sondern als eine Kapitalkostenfinanzierung in den nächsten 30 Jahren. Und das heißt, wir geben jetzt ganz viel Geld immer noch aus dafür, dass Vorgängerregierungen schlechte Förderprogramme beschlossen haben und Eigentümer 30 Jahre lang ein Recht haben, Gelder der Stadt zu bekommen. Ausstieg aus dem Kostenmietrecht heißt, damit soll Schluss sein. Ja, und das geht jetzt vor allen Dingen auch darum, diese eigentlich unverdienten Gewinne für Eigentümer im sozialen Wohnungsbau zu kappen und zu sozialisieren. Und insofern wird das jetzt nicht die teuerste Investition sein, die das Land Berlin tätigt.
Brauchen wir dann eigentlich neue Gebäude oder reichen die?
Nee, wir bauen ganz viel neu und brauchen das auch. Aber das Problem ist tatsächlich, dass wir zu den marktüblichen Neubaupreisen 10 Euro, 11 Euro, 12 Euro aufwärts, also bei denen, die jetzt keine Luxuswohnung bauen, an diesen Wohnungen gibt es eigentlich keinen Mangel. Also sozusagen die Wohnungsnot in Berlin, die fängt so bei den Einkommen an, die sich keine 10 Euro pro Quadratmeter leisten können. Und das heißt, wir haben tatsächlich das Dilemma, wir brauchen viele neue Wohnungen, aber wir brauchen vor allen Dingen bezahlbare Wohnungen.
Was passiert denn eigentlich mit der Stadt sozusagen, wenn diese Leute keinen Wohnraum mehr finden? Wo gehen die hin? Wie verändern sich die Viertel? Und wo kann man das beobachten? Wir reden hier ja noch nicht davon, dass dann die Leute mit den XJ-SUVs reinkommen, sondern Sie sagen ja, da gibt es ja noch ein Mittelfeld wahrscheinlich.
Na, wir haben jetzt im Moment vor allen Dingen die Situation, hatten das vorhin schon mal, als wir erklärt haben, warum es diese Proteste gibt, weil die Leute nämlich nicht umziehen können. Und wenn man nicht umzieht, dann bleibt man da, wo man ist. Und das, was wir gerade in diesen Innenstadtbezirken mit einer armen Bevölkerung und extrem steigenden Mieten, ja, wie Kreuzberg oder Norden von Neukölln beobachten, ist eigentlich eher, dass wir da viele Haushalte haben, die sind zu arm, um verdrängt zu werden, weil die nicht mal in Reinickendorf, Spandau oder Marzahn was finden und die überbelegen ihre Wohnung ganz passiv, die vermieten unter. Wir haben einen Großteil von diesen Airbnb-skandalisierten Untervermietungen ist jetzt sozusagen nicht professionelle Ferienvermietungsindustrie, sondern es sind Leute, die einfach wenigstens dreimal im Monat zusätzliches Einkommen brauchen, um ihre Miete zu bezahlen und dann in der Laube schlafen, ihre Wohnung untervermieten oder ihr Gästezimmer dauerhaft zur Verfügung stellen oder Kinder aus ihren Einzelzimmern wieder zusammenziehen lassen, um noch irgendeinen Untermieter zu finden. So, das ist der Weg. Also wir verdrängen im Moment weniger aus den Stadtteilen durch Umzüge, als vielmehr eine Verdrängung, die aus dem Lebensstandard stattfindet. Ja, und je mehr die Leute an Miete ausgeben müssen, desto weniger bleibt ihnen natürlich für alles andere. Ja, und wir haben eher das Effekt, dass Familien in Kreuzberg sich nicht mehr leisten können, die Schulbücher für ihre Kinder zu kaufen oder ins Kino zu gehen oder in Urlaub zu fahren. Das reale Verdrängungsproblem aus den Orten findet natürlich auch statt, aber das ist eigentlich so eine Art unsichtbare Verdrängung, die nicht harmloser ist als die statistisch sichtbaren Umzugsketten.
Die letzte Frage, die ich Ihnen stellen wollte, behandelt ein Thema, was Berlin im Moment ganz, ganz stark beschäftigt, nämlich was passiert eigentlich mit Tegel? Weil das ist doch sozusagen für unser Thema von extremer Bedeutung. Ich weiß nicht, wie viele tausend Quadratmeter sind das? Das ist ja ein riesen Ding.
Man kann ja nicht so unbefangen über Tegel reden, weil das ist ja so eine kontextabhängige Diskussion. Also weil da sind sich wahrscheinlich fast alle einig. Also irgendein Flughafen wird Berlin brauchen. Das heißt, wir...
Auch Sie mit Ihrem Fahrrad glauben das?
Auch ich mit meinem Fahrrad, klar.
Ja.
Ich nutze den TXL relativ deutlich, also der ist sozusagen eine gute Infrastruktur in meinem abgehängten Stadtteil. Aber klar, die Diskussion, die wird uns eine Weile begleiten.
Ja, aber jetzt mal ohne Spaß. Mal angenommen, Tegel bleibt Flughafen. Fehlen Ihnen in Anführungsstrichen jetzt die Flächen?
Nein. Berlin. Ach, das gibt ja diesen Stadtentwicklungsplan Wohnen schon von der Vorgängerregierung und jetzt wird er nochmal neu aktualisiert. Da sind Baupotenziale in der Stadt Berlin ohne Ende. Also man könnte einfach bauen, wenn man will. Und das mag den einen oder anderen jetzt auch überraschen. Das Bauen war in Berlin nie verboten, sondern es gab einfach kein ökonomisches Interesse zum Bauen. Ja? Und warum gab es kein ökonomisches Interesse, neu zu bauen? Weil man mit Altbauten in Kreuzberg und Neukölln viel mehr Geld verdienen kann. So, das ist nämlich der Zusammenhang. Ich muss die Investitionsmöglichkeiten in der Altbauspekulation einschränken, damit es überhaupt genügend Investitionsmittel gibt, um Neubau in Berlin fertigzustellen.
Also das bedeutet, der Weiterbetrieb von Tegel wird nicht an Ihnen scheitern. Ich glaube, das wird uns alle freuen. Ganz herzlichen Dank, Herr Holm, dass Sie hier waren. Ich verabschiede mich jetzt von unseren Hörern am Radio. Wir hier im Gorki-Theater, wir reden noch ein bisschen weiter und im Mai kommen Sie dann einfach wieder. Ich weiß noch nicht genau, wer dann da ist. Ganz herzlichen Dank erstmal. Tschüss.